Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu herzlich willkommen, ich bin Stefanie Rode. Söder wirbt für März, aber nicht für den Friedrich, sondern den im nächsten Jahr. Die Union soll sich gerne noch was Zeit lassen und erst im März 2021 einen Kanzlerkandidaten nominieren. So stellt sich das CSU-Chef Markus Söder vor, das hat er heute vorgeschlagen. Wirbt der Nichtbewerber für den März so ganz ohne Hintergedanken? Das ist ein Thema hier. Außerdem, ungeachtet steigender Corona-Infektionen haben in Berlin an diesem Wochenende Menschen gegen die Corona-Auflagen demonstriert, ohne Maske und Abstand. Die Justizministerin Christine Lambrecht kritisiert die Demonstrierenden als selbstherrlich und auch andere in der Politik positionieren sich eindeutig gegen diese Proteste. Unterdessen wird diskutiert, wie man verhindern kann, dass die Corona-Infektionen weiter zunehmen, jetzt wo erste Schulen wieder öffnen und viele frisch aus dem Ausland zurückkommen. Auch das ein Thema in den kommenden 25 Minuten. Und wie die Zeitungen von morgen diese Themen kommentieren, das hören Sie dann auch hier in der Presseschau. Reichsflaggen, Regenbogenfahnen und Reggae-Musik findet man fast nie am selben Ort, außer gestern in Berlin, nämlich auf der Demonstration gegen die staatlichen Corona-Auflagen. Rund 20.000 Menschen protestierten da, viele von ihnen eben ohne Masken und ohne Mindestabstand. Und das haben fast alle Parteien deutlich kritisiert, auch mit Blick darauf, dass die Infektionszahlen wieder steigen. Morgen beginnt die Schule in Mecklenburg-Vorpommern und die Bundesbildungsministerin ist für eine Maskenpflicht in Schulen. Gudula Geuter fasst die Debatte vom Wochenende zusammen.
Als erstes Bundesland startet morgen Mecklenburg-Vorpommern ins neue Schuljahr. Pläne für den Umgang mit Corona gibt es aber inzwischen in allen Ländern und die sind, wie die Infektionszahlen, unterschiedlich. Die einen, wie Schleswig-Holstein, setzen auf Trennung der Jahrgangsstufen. Andere wollen viel Normalität gewähren, wie etwa Sachsen, wo keine Abstandsregeln gelten und Maskenpflicht gegebenenfalls vor Ort angeordnet wird. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek sprach sich in der Welt am Sonntag für konsequente Einschränkungen aus. Es sei zwar nachvollziehbar, wenn Länder auf Abstandsregeln in den Schulen verzichten wollten, weil sonst nur eingeschränkter Präsenzunterricht möglich sei. Dieser Präsenzunterricht könne aber nur bei Vorsicht im Übrigen funktionieren. Regeln zu Hygiene, dem Maskentragen und Abstand auf Flur und Schulhof müssten strikt eingehalten werden. Solche Appelle genügen Katrin Göring-Eckardt nicht. In einem Brief an Kanzleramtschef Helge Braun beklagt die grüne Co-Fraktionsvorsitzende, auch ein halbes Jahr nach Beginn der Krise, nach Kita- und Schulschließungen, fehlten bundesweit einheitliche Regeln und ein verständliches Konzept. Das sei an Fahrlässigkeit kaum zu überbieten. Die Rückkehr in die Schule fällt in eine Zeit, in der die Gesundheitsämter wieder höhere Zahlen weitergeben. Wie öfter am Wochenende meldet das Robert-Koch-Institut zwar heute einen Rückgang mit 240 Neuinfektionen. In den vergangenen Tagen allerdings war die Kurve deutlich nach oben gegangen. Vor dem Hintergrund mehren sich die Stimmen, die auf mehr Strenge setzen. Gestern hatte sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier dafür ausgesprochen, vorsätzliche Verstöße gegen die Hygienevorschriften konsequenter zu ahnden. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach stimmt dem CDU-Mann in der ARD zu.
Ich glaube, dass die Maßnahme, jetzt Verstöße zu ahnden, auch mit saftigen Geldstrafen, dass das richtig ist, weil sonst also schädigen einige wenige, die rücksichtslos sind, alle anderen.
In der Bild am Sonntag plädierte der CSU-Chef Markus Söder für eine Verlängerung der Regeln zum Kurzarbeitergeld und für ein weiteres Rettungspaket für Autozulieferer, Luft- und Raumfahrt und Maschinenbau. Katja Kipping schaut in anderer Weise aufs Finanzielle. Die Co-Vorsitzende der Linkspartei wirft der Bundesregierung vor, bei den Hilfspaketen die Schwächsten vernachlässigt zu haben. Und sie schaut im ZDF-Sommerinterview zurück auf die gestrige Demonstration gegen Corona-bedingte Einschränkungen in Berlin. Die seien ein Aufruf zur Rücksichtslosigkeit gewesen. Wer dazu aufrufe, auch im Alltag nicht die Maske zu tragen, gefährde damit nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Kritik kam von vielen Seiten. Der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thüringens Ressortchef Georg Mayer, beklagte, bei solchen Massenveranstaltungen sei es schwer, Auflagen robust durchzusetzen. Aber, so der SPD-Politiker in der Süddeutschen Zeitung, die Botschaft müsse sein, hielten sich Teilnehmer nicht daran, werde konsequent aufgelöst. Thorsten Frey, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag, forderte, dass die Ordnungsbehörden im Vorfeld stärker detaillierte Hygienekonzepte der Veranstalter einfordern sollten.
Gudula Geuter berichtete und wie schon erwähnt, es infizieren sich wieder mehr Menschen mit Corona in Deutschland. Heute lag der Wert zwar etwas niedriger mit 240 neuen Infektionen, weil aber auch am Wochenende weniger Gesundheitsämter ihre Daten übermitteln. Immer wieder kommt es zu Ausbrüchen auch in Betrieben, so auch in Niederbayern. Tobias Krone.
Im niederbayerischen Mamming hat sich das Coronavirus offenbar auch auf einen zweiten Betrieb in unmittelbarer Nachbarschaft ausgebreitet. Dazu Werner Bumeder, der Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau, auf einer Pressekonferenz.
Nach der nun vollständigen abgeschlossenen Auswertung haben wir heute früh das Ergebnis, dass 43 Personen positiv sind, erhalten.
Der jetzt betroffene Betrieb verarbeitet Gemüse zu Konserven und stellt Sauerkraut her. Alle infizierten Mitarbeitenden sowie Kontaktpersonen stünden derzeit unter Quarantäne, so der Landrat. Positiv und negativ Getestete seien getrennt voneinander untergebracht worden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Schon am vergangenen Wochenende war Mamming, 120 Kilometer nordöstlich von München, in die Schlagzeilen geraten. Auf einem Gemüsehof hatten sich ErntehelferInnen mit dem Coronavirus angesteckt. Stand Freitag waren es dort 230 Infizierte.
Die beiden Betriebe liegen in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander, was auf eine Übertragung aus einem Infektionsherd schließen lässt.
Drei der Infizierten auf dem Gemüsehof mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine Person ist inzwischen wieder entlassen worden. In der vergangenen Woche hatte das Landratsamt Dingolfing-Landau Reihentests in allen landwirtschaftlichen Betrieben des Landkreises angeordnet. Diese hätten ergeben, so Bumeder,
dass alle anderen landwirtschaftlichen Betriebe aktuell Corona-frei sind. Es handelt sich hierbei um 24 Betriebe mit knapp 4000 Mitarbeitern, die wir alle getestet haben, und auch die jeweiligen Landwirtsfamilien haben wir durchgetestet und alle diese Tests sind erfreulicherweise negativ ausgefallen.
So lasse sich das Ausbruchsgeschehen im Landkreis nun definitiv auf die zwei benachbarten Betriebe eingrenzen. Eine gute Nachricht also für Mamming und die besonders fruchtbare Region Gäuboden, die auch Bayerns Kornkammer genannt wird, mit ihren verhältnismäßig großen Bauernhöfen. Erleichterung auch in der Bevölkerung. Inzwischen habe man 4 Testzentren eingerichtet, an denen man sich freiwillig testen lassen kann. Von rund 5000 Menschen habe man nun die Testergebnisse.
Es gab aus diesen Testungen bislang keinen einzigen positiven Befund innerhalb der Landkreisbevölkerung. Lediglich einen Infizierten aus dem Nachbarlandkreis Landshut, der sich hier bei uns hatte testen lassen.
Viele ArbeitgeberInnen hätten einen negativen Bescheid zur Voraussetzung gemacht, um weiter zur Arbeit kommen zu dürfen, so Landrat Werner Bumeder von der CSU. Auch für Urlaubsreisen an Teile der norddeutschen Küsten, nach Brandenburg, Rheinland-Pfalz und ins Saarland müssen die Menschen aus dem Landkreis ein negatives Testergebnis vorlegen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder äußerte sich indessen besorgt über die steigenden Fallzahlen in Deutschland. Wir müssen damit rechnen, dass Corona mit voller Wucht wieder auf uns zukommt, teilte Söder auf Twitter mit. Weitere Lockerungen der Maßnahmen plane er daher nicht.
Tobias Krone berichtete und wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Angesichts solcher Ausbrüche ist, Sie haben es schon gehört, der bayerische Ministerpräsident dagegen, die Maßnahmen weiter zu lockern. In einem anderen Bereich wünscht er sich mehr Lockerheit, nämlich bei der Union und ihrer Suche nach einem Kanzlerkandidaten. Damit könne man sich auch wegen Corona gerne noch mehr Zeit lassen. Sagt der Nichtbewerber Söder das, damit er noch länger für sich werben kann? Sabine Henkel über das ARD-Sommerinterview.
Ein Satz im ARD-Sommerinterview sorgte kurz für Schnappatmung.
Vielleicht wäre Merz ganz gut.
Was, Merz? Ja, aber nicht dieser. Nicht der Friedrich Merz, der Monat Merz sei gut, meint Söder. Ein geeigneter Zeitpunkt, um die Kanzlerkandidatur zu klären. Das machen dann der bis dahin noch zu wählende CDU-Chef und er, Söder. Wobei Söder auch diesmal wieder sagte, was er immer sagt.
Mein Platz ist in Bayern, natürlich, klar.
Natürlich, klar. So klar, dass Söder an diesem Sonntagabend in Berlin die Frage nicht mit einem kurzen Ja oder Nein beantworten wollte. Auch wie immer. Söder interpretierte die Umfragen, die guten Werte für die Union, für die er im Bund die Kanzlerin verantwortlich sieht, und in Bayern vermutlich sich selbst. Letzteres behielt er aber für sich und begnügte sich damit zu sagen, was wirklich wichtig ist.
Und wichtig ist jetzt aber, dass wir uns nicht in monatelangen Personalfragen verhaken, sondern im Gegenteil, mehr Gemeinsamkeit, mehr Geschlossenheit zeigen. Denn das Kernproblem, es bleibt, ist nämlich Corona.
Corona, das Kernproblem, das Kernkompetenz verlangt und Söder Flügel verleiht. Großes wird ihm vielerorts zugetraut, nicht nur in Bayern. Möglicherweise, gerade weil er sich zurückhält und sich auf das Krisenmanagement konzentriert, statt lautstark am Tor des Kanzleramtes zu rütteln. Und so gibt sich Söder auch an diesem Sonntag als Krisenmanager der vorsichtigen Art.
ich bin nicht zu pessimistisch, aber ich bin ehrlich gesagt auch keiner, der den Optimismus herbeiredet. Ich befürchte, es kommen noch schwierige Zeiten auf uns zu. Wobei jedem klar sein müsste, wenn wir noch einmal schwierige Maßnahmen zu treffen haben, dann haben wir jetzt die Erfahrung.
Keine weiteren Lockerungen, Bußgeld für Maskenverweigerer, flächenweite Tests. Das ist Söders Strategie. Kein Verständnis zeigt er für Demonstranten, die gegen Abstandsregeln und Maskenpflicht verstoßen. Und er appelliert an die Teilnehmer, auch geistigen Abstand zu halten von Rechtsextremen und Verschwörungsfantasten. Und dann nennt er noch ein Kernproblem. Den Klimawandel.
Also ich bin auf diesem Kurs sehr, sehr nachhaltig und engagiert auch in der Zukunft. Und ich glaube auch übrigens, dass es die größte Herausforderung ist, auch in Zeiten von Corona, einen Technologiesprung zu schaffen, der ein Wirtschaften eben auch mit einer nachhaltigen und ökologischen Ausrichtung ermöglicht.
Wichtig ist eben, alle großen Herausforderungen im Blick zu haben, wenn man vielleicht doch Kanzler werden will.
Mein Platz ist in Bayern und das ist so eindeutig.
So eindeutig, dass er auf die Frage, will er oder nicht, einfach immer noch nicht mit einem Ja oder Nein antwortet. Noch nicht. Irgendwann wird es schon kommen müssen. Bis dahin gilt es, bayerische Seen mit steifen Brisen auszunutzen.
Also jeder, der glaubt, es reicht, quasi mit diesen Umfragewerten ins Kanzleramt zu surfen, der muss sich noch genau überlegen, wie es weitergeht.
Wie es weitergeht, wenn Merkel keine Rolle mehr spielt in den Umfragen und die Zahlen schrumpfen sollten. Dann, ja, dann ist es sicher schöner in Bayern.
Aus Berlin berichtete Sabine Henkel. Wer im Restaurant oder im Café seine Daten angibt, der geht davon aus, dass so Corona nachverfolgt wird und nicht StraftäterInnen. Offenbar passiert aber beides. In mehreren Bundesländern nutzt die Polizei nämlich die Kontaktlisten zu Fahndungszwecken. Der Hotel- und Gaststättenverband, der kritisiert das scharf. Das dürfte nicht dazu beitragen, das Vertrauen in die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu steigern. Barbara Kostolnik berichtet.
Bei der Deutschen Polizeigewerkschaft versteht man die Aufregung überhaupt nicht. Wenn der Verdacht auf eine Straftat vorliegt und andere Ermittlungsansätze nicht erkennbar sind, muss es die Möglichkeit geben, solche Gästelisten einzusehen und die Daten auszuwerten, sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft Rainer Wendt. Seiner Ansicht nach sehen die Gesetze das auch vor. Auch der Vizevorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, ist der Meinung, dass die Polizei sehr wohl die sogenannten Corona-Gästelisten konsultieren darf, in die sich jeder Gast eintragen muss, wenn er ein Restaurant besuchen möchte. Gefahren abzuwenden gehört zu den Kernaufgaben der Polizei, sagte Radek der Deutschen Presseagentur. Allerdings sei es im Einzelfall abzuwägen und zu begründen, wenn solche Listen zu Ermittlungen herangezogen würden. In Rheinland-Pfalz hat das Innenministerium etwa ein Dutzend Fälle registriert, in denen die sogenannten Corona-Listen für Ermittlungen eingesehen wurden. Neben Rheinland-Pfalz hat auch Bayern das Vorgehen der Polizei verteidigt. Anders hingegen Baden-Württemberg. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, eine Verwendung etwa von der Polizei, um Straftaten zu verfolgen, ist unzulässig. Eigentlich sind die Angaben vorrangig für örtliche Gesundheitsämter bestimmt, damit man im Falle eines Corona-Ausbruchs die Infektionskette besser nachverfolgen kann.
Barbara Kostolnik berichtete. Nicht nur Restaurants, sondern auch Hotels dürfen nach der langen Zwangspause wieder Gäste empfangen, wenn sie die Corona-Auflagen einhalten. Allerdings ist damit noch nicht gesagt, dass Menschen dieses Angebot überhaupt nutzen. Vor allem, wenn es um Hotels im Ausland geht. Marc Dugge hat sich das einmal auf den Kanaren angeschaut.
Es gibt Tage, an die erinnert man sich ein ganzes Leben lang. Für Thomas Müller dürfte der 13. März so ein Tag sein. Damals kündigte die spanische Regierung den Alarmzustand an und damit eine strikte Ausgangssperre. Alles kam zum Stillstand.
Wir haben 25 Mitarbeiter. Wir mussten dann auch schauen, was machen wir mit denen. Es war alles geschlossen, das Hotel.
Thomas Müller betreibt das Hotel Gomera Lounge auf der Kanareninsel La Gomera, zusammen mit seiner Frau Romana. Ein Hotel mit 12 Apartments, Wellnessbereich, Pianobar und Flamenco-Schule. Bis Ende September bleiben die Türen allerdings geschlossen. Bis dahin sind alle Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ein gutes Instrument, sagt Müller.
Wir müssen nur 30% an Sozialversicherung bezahlen für die Mitarbeiter. Und dann soll es weitergehen am 1. Oktober. Das ist natürlich eine Riesengeschichte, weil seit dem 13. oder 14. März haben wir keine Einkommen mehr, mussten also damit auch einen großen Kredit aufnehmen über die spanische Bank, um unsere normalen Verpflichtungen nachzukommen.
Anders als in anderen Teilen Spaniens gab es auf den Kanaren vergleichsweise wenige Corona-Fälle. Deswegen durften hier die Hotels auch schon wieder am 1. Juni öffnen. Andere Regionen waren erst viel später dran. Romana Pelagatti hat sich nach langem Überlegen dann doch entschieden, das Hotel im Sommer noch geschlossen zu halten.
In der Sommerzeit haben wir hauptsächlich spanische Touristen und die Sommerzeit war immer schon so gewesen, dass die sehr, sehr ruhig bei uns sowieso war. Also von daher haben wir uns gedacht, das Risiko ist zu groß. Es sind halt keine Deutschen auf der Insel oder auch Touristen, die sonst kommen aus Skandinavien oder Italien, Frankreich. Da passiert momentan gar nichts.
Die Frage, vor der spanische Hoteliers in diesen Tagen stehen, lautet: Lohnt es sich? Kommen genügend Touristen, um die Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zu holen? Und dann sind da noch die strengen Hygieneregeln, die die Unterkünfte erfüllen müssen. Im Juli waren die Hotels etwa auf Teneriffa nur zu einem Viertel ausgelastet. Die Tourismusbranche der Kanaren rechnet für diesen Sommer mit Einnahmeverlusten von mehr als 3,6 Milliarden Euro. Das trifft die Wirtschaft der Inseln hart. Sie hängt zu einem Drittel vom Tourismus ab. Zwar hat der Staat Hilfen für die notleidende Branche angekündigt, für viele Unternehmen gehe es aber dennoch schon jetzt ans Eingemachte, sagt Romana.
Es gibt schon Läden, die mittlerweile auch schon geschlossen haben, einige Läden, die geschlossen haben. Und gut, die Hotels, die können sich noch über Wasser halten, aber lange kann man das auf jeden Fall nicht aushalten. Wenn ein großes Hotel mit, weiß ich nicht, 300 Mitarbeitern, wie soll das funktionieren, wenn es leer steht? Das funktioniert einfach nicht.
Einen Vorteil haben die Kanaren allerdings, sie haben mehr Zeit. Die Saison beginnt hier erst im Herbst. Auf den Balearen dagegen, etwa auf Mallorca, ist sie in vollem Gange. Das verlangt Politikern, Reiseveranstaltern und Hoteliers dort rasche Entscheidungen ab. Thomas Müller hofft darauf, dass sich die Corona-Lage zum Saisonstart im Oktober weiter entspannt und viele Deutsche die Kanaren als Urlaubsziel wählen.
Es geht ja auch darum, dass man auch glücklich im Urlaub sein will und nicht nur mit Maske rumrennt und mit diesen ganzen Abstandsregelungen. Wie soll man schöne Konzerte, ausgelassene Feste feiern, wenn man nur am Zügel genommen wird? Und von daher gesehen ist es jetzt gut, dass die Geschichte noch ein bisschen dauert.
Ob die Lage im Herbst und Winter tatsächlich viel entspannter wird, ist allerdings noch völlig offen. Aber auch auf den Kanarischen Inseln gilt in Sachen Corona derzeit: Hauptsache Zeit gewinnen.
So die Einschätzung von Marc Ducke. Nach der SPD lukrative Beraterjobs in der Wirtschaft annehmen, das ist ein bekannter Karriereweg ehemaliger Parteivorsitzender. Aber Andrea Nahles macht es anders als ihre Vorgänger. Sie wird ab morgen Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation in Bonn. Und außerdem wird sie den EU-Sozialkommissar beraten, und zwar ehrenamtlich. Jutta Kaiser.
Singen im Bundestag.
Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt.
Oder einem Azubi an den Bizeps fassen.
Du lieber August.
Sowas traut sich nur eine, die Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles. Ihr ist nichts peinlich. Manche finden das sympathisch, andere nennen sie abfällig die Bäuerin aus der Eifel. Aber sie ist ganz sicher leidenschaftlich. Etwa beim Thema Rente mit 63. Die SPD ist dafür, die Union dagegen.
Hört endlich auf, ein hysterisches Gejaule in diesem Land zu machen, weil vielleicht 50.000 Menschen mehr abschlagsfrei in Rente gehen können. Macht lieber mal was Anständiges mit eurer Zeit, als diese Leute an den Pranger zu stellen.
Nahles setzt sich durch, auch beim gesetzlichen Mindestlohn. Als Ministerin für Arbeit und Soziales von 2013 bis 2017 erarbeitet sie sich das Vertrauen von Kanzlerin Merkel, verschafft sich allgemein Respekt. Es heißt, sie sei top vorbereitet, geradlinig, verlässlich. Doch mit der Zeit gibt es immer mehr Streit in der Großen Koalition. Bei der Bundestagswahl 2017 stürzt die SPD auf rund 20% der Stimmen ab. Keiner will nochmal eine GroKo, eine andere Regierung kommt aber auch nicht zustande. Dann hält Nahles eine flammende Rede, doch noch mal mit in eine Regierung zu gehen.
Wir werden verhandeln, bis es quietscht auf der anderen Seite. Ich weiß auch nicht, ob wir dann 100% von dem, was wir gerne wollen, nach Hause holen. Nein, das werden wir wahrscheinlich auch dann nicht. Aber wir werden weitere gute Sachen rausholen. Und dafür lohnt es sich am Ende heute mit Ja zu stimmen.
Die Mitglieder folgen zähneknirschend. Nahles versucht sich als Trümmerfrau der SPD, wird 2018 Fraktions- und Parteichefin. Sie ist einerseits Teil der Bundesregierung, muss Kompromisse machen und will gleichzeitig die Partei neu erfinden. Sie als Katholikin glaubt, dass sie es schaffen kann, aber es geht schief. Bei der Europawahl im Juni 2019 kommt die SPD sogar nur noch auf knapp 16%. Nahles zieht die Konsequenzen.
Ich habe mich hier im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten. Machen Sie es gut.
Ungefähr ein Jahr lang war Andrea Nahles weg von der politischen Bühne. Aber das rote Herz in ihr schlägt weiter. Sie wird in Zukunft den EU-Sozialminister beraten, ehrenamtlich. Hauptberuf, bis auf Weiteres, Präsidentin der Bundesanstalt für Post und Telekommunikation. Aus den früheren Berufswünschen Hausfrau oder Bundeskanzlerin ist bisher also nichts geworden. Aber mit gerade mal 50 ist ja auch noch etwas Zeit.
Und Andrea Nahles ist nicht die Einzige, die nach einer abenteuerlichen Mission gut gelandet ist. Auch die zwei Astronauten von SpaceX sind wieder auf der Erde. Katrin Brandt.
Mit einer Wasserung sind die beiden Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley vor der Küste Floridas gelandet. Vier große Fallschirme brachten die Endeavour sicher zur Wasseroberfläche. Der erste Splashdown seit 45 Jahren. Im Namen der SpaceX und der NASA-Teams willkommen auf der Erde. So wurden sie vom Kontrollzentrum begrüßt. Danke, dass sie mit SpaceX geflogen sind. Die beiden Space Dads, wie sie von der NASA genannt werden, waren vor 2 Monaten mit dem Raumschiff Crew Dragon zur Raumstation ISS gestartet. Es war der erste von einer Privatfirma finanzierte bemannte Flug. Für ihre Rückreise brauchten die beiden 21 Stunden. Bis zum Schluss hatte sich die NASA Sorgen wegen des Wetters gemacht. Der angekündigte Wirbelsturm war allerdings an der Ostküste von Florida entlanggezogen.
Katrin Brandt berichtete. In Brasilien brennen immer mehr Wälder. Ivo Maroschik.
Allein am vergangenen Donnerstag haben die Satelliten des brasilianischen Instituts für Weltraumforschung mehr als 1000 Hitzequellen festgestellt. Das heißt, mehr als 1000 Brandherde im Amazonasgebiet, ein neuer Rekord für den Monat Juli. Insgesamt haben die Forscher im Juli 28% mehr Brände entdeckt als im Vorjahr. Dabei wüteten schon im vergangenen Jahr in der Trockenzeit verheerende Brände in Brasilien. Die Regierung hatte zuletzt Soldaten in die Urwaldgebiete entsandt, um die Brände einzudämmen. Und sie hatte das Abbrennen der Vegetation auf gerodeten Flächen verboten. Doch die neuen Zahlen zeigen, diese beiden Maßnahmen haben offenbar nichts bewirkt. Präsident Bolsonaro zweifelt die Daten der Satellitenauswertung allerdings nach wie vor an. Er sieht dahinter eine Kampagne gegen seine Regierung. Umweltschützer machen seine Politik direkt für die Zunahme der Brände verantwortlich. Bolsonaro hatte die Umweltbehörde entmachtet. Seitdem können Goldsucher, Holzfäller und Rinderzüchter weitgehend unkontrolliert in geschützte Regenwaldgebiete eindringen.
Und damit kommen wir jetzt zur Presseschau, gelesen von Christoph Wittelsbürger.
In den Kommentaren stehen die gestrigen Proteste in Berlin gegen die Corona-Auflagen im Mittelpunkt. Außerdem geht es um den Schulanfang in Mecklenburg-Vorpommern. Die Badische Zeitung aus Freiburg schreibt, laut Behörden hätten in Berlin 20.000 Menschen demonstriert. Es handle sich um einen heterogenen Haufen selbsternannter Querdenker und Esoteriker, arglose Familien, Rechtsextremisten, Anhänger von Verschwörungstheorien und Frustrierte, die sonst bei Pegida zu Hause sind. Sie feierten das Ende der Pandemie, während die Infektionszahlen wieder in die Höhe schnellen. Was wirklich gegen das Coronavirus hilft, weiß noch niemand, schreibt der Reutlinger Generalanzeiger. Sicher ist nur, was ganz sicher nicht hilft: Ideologie. Es vertreibt den Erreger nicht aus dieser Welt, wenn ihn möglichst viele leugnen, ignorieren oder verharmlosen. Die Volksstimme aus Magdeburg ist ebenso ungehalten. Schön wär's, wenn stimmen würde, was tausende Demonstranten in Berlin verkündeten. Die von der erdrückenden Mehrheit der Deutschen unbestrittenen Tatsachen sind leider andere. Doch das prallt bei der seltsamen Mischung von Impfgegnern bis Rechtsextremen ab. Aus Sicht des Tagesspiegels aus Berlin nutzten die Demonstranten genau die Freiheit, deren vermeintlichen Entzug sie anprangerten. Sie behaupteten, die Maßnahmen der Regierung seien übertrieben und konnten doch überhaupt nur ohne Gefahr für Leib und Leben zusammenkommen, weil es diese Maßnahmen gab und gibt und die große Mehrheit der Deutschen durch Vorsicht und Verzicht dafür gesorgt hat, dass die Pandemie bislang kontrollierbar blieb. Für die Taz aus Berlin steht fest, dass sich Tausende einen Tag lang in einen Bus setzen, um zu einem Protest zu fahren, zeigt, wir müssen ihn ernst nehmen, auch wenn das logisch denkenden Menschen schwerfallen mag. Die Süddeutsche Zeitung sieht das ähnlich. Beschimpfungen führen nur dazu, dass sich die Gesellschaft noch weiter spaltet und dass die Skeptiker, die Labilen, die Frustrierten erst recht dazu neigen, sich bei Facebook, Google und YouTube ihre Gewissheiten zu suchen. In Mecklenburg-Vorpommern beginnt das neue Schuljahr. Für die Frankfurter Allgemeine ist das der Anfang eines Experiments und der Versuchsaufbau hat es in sich. Mitten in einer Phase, in der die Zahl der Corona-Infizierten wieder steigt, proben die Schulen einen neuen Normalbetrieb. Die Heilbronner Stimme empfiehlt das bayerische Vier-Stufen-Modell als Vorbild. Erst bei steigenden regionalen Infektionszahlen wird im vierten Schritt Distanzunterricht von daheim angeordnet. Der permanente Präsenzunterricht muss möglich sein, damit das neue Schuljahr nicht so chaotisch beginnt, wie das alte aufgehört hat.
Das war die Presseschau von Jörg-Christian Schillmüller, gelesen von Christoph Wittelsbürger. Vielen Dank dafür. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Stefanie Rode. Kommen Sie gut durch die Nacht.